HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit dem Kultur- und Wissenschaftsmanager Stefan Brandt. Gastgeber ist Eckhard Röhlke. Im September wird in Berlin in bester Lage ein Gebäude eröffnet. Direkt an der Spree, ein paar Meter vom Hauptbahnhof entfernt. Das Reichstagsgebäude und das Bundeskanzleramt, die sind auch nicht weit. Es wird eröffnet das Futurium. Und Stefan Brandt ist der Direktor des Futuriums. Er ist bei mir im Studio. Herr Brandt, schönen guten Tag.
Guten Tag.
Das Futurium initiiert hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Was war denn der Ausgangspunkt dieses Projekts? Welche Idee liegt ihm zugrunde?
Ja, das Projekt reicht weit vor meiner Amtszeit zurück. So um das Jahr 2010 herum gab es verschiedene Ideen und Initiativen, das Thema Zukunft in Berlin zu verankern und einen festen Ort dafür zu finden. Die Ideen waren auch sehr unterschiedlich. Es ging durchaus auch dahin zu sagen, man baut einen Showroom für die deutsche Industrie und Forschung. Es wäre dann eher ein messeartiges Konzept gewesen. Und über Zeit mit schrittweiser Realisierung dieser Idee, mit dem Bau auch des Hauses, der dann 2015 begonnen hat, hat sich dann auch das Konzept gewandelt. Und es ist dann eben zu diesem ganzheitlichen Konzept geworden, werden wir sicher noch drüber sprechen, ein Haus der Zukünfte, wo auch die Auseinandersetzung, der Diskurs über unterschiedliche Zukunftsvorstellungen, Wünsche, Hoffnungen, Ängste möglich wird. Und da sind wir jetzt und das wird eben auch das Haus dann sein.
Das soll ein Forum werden, ein Forum für Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und auch Kunst, Herr Brandt. Welche Akteure arbeiten denn da künftig zusammen?
Ja, Sie haben es schon beschrieben, es werden eben Akteure aus ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen sein. Natürlich ganz wichtig für uns die Wissenschaftskommunikation. Wir verstehen uns als ein Ort neuartiger Wissenschaftskommunikation, auch niedrigschwelliger Wissenschaftskommunikation. Wir machen das auf ganz unterschiedliche Weise. Wir haben ja letztlich vier programmatische Säulen. Wir sind Zukunftsmuseum, indem wir eine Ausstellung, eine große Dauerausstellung und auch später Wechselausstellung machen werden zu Zukunftsthemen. Wir sind Zukunftslabor mit einem Experimentier- und Mitmachzentrum, dem Futurium Lab. Wir sind Zukunftsforum für Veranstaltungen, für Debatten, für Diskurse, sicher auch für Vorträge, sehr viel partizipativ und interaktiv auch. Und wir sind auch Zukunftsbühne für künstlerische Auseinandersetzungen mit Zukunft.
Wenn man jetzt diese einzelnen Aspekte mal sich überlegt, dann hat das was mit Bildung zu tun. Großes Stichwort Neugierde einfach. Sie wollen Menschen neugierig machen, auch Wissenschaftler, die natürlich in ihren Disziplinen gut sind, die aber aufeinander neugierig werden, also interdisziplinär.
Ja, ich glaube auch, das ist ganz wichtig, dass es eben nicht eindimensional oder in eine Richtung nur geht, dass wir eben nicht nur von der Wissenschaft zu den Bürgerinnen und Bürgern kommunizieren wollen, sondern auch vice versa. Ich glaube, das ist genauso eine Herausforderung, dass Wissenschaft eben auch versteht, was die Themen und Probleme sind, die Menschen, die eben nicht aus dem Wissenschaftsbetrieb kommen, haben und die sie umtreiben. Und ich glaube ja, jeder hat etwas mit Zukunft zu tun, vielleicht merken es viele noch gar nicht so richtig, dass eigentlich fast jeder Schritt, den sie machen, den sie planen, schon das, was ich morgen tue, ist Zukunft. Und mit dem, was ich heute tue, beeinflusse ich auch Zukunft. Und das bedeutet aber auch, dass jeder Akteur ist mit Blick auf die Zukunft.
Das, was Sie jetzt erzählt haben, berichtet haben, Herr Brandt, das klang noch ein bisschen abstrakt. Sagen Sie doch vielleicht mal an ein, zwei konkreten Beispielen, worüber danach gedacht wird, wer da mit wem zusammen ins Gespräch kommen soll.
Ja, also wenn Sie beispielsweise das Thema der künstlichen Intelligenz nehmen, das ja in aller Munde ist, dann werden Sie das Thema künstliche Intelligenz bei uns auf allen Programmebenen vorfinden, die dieses Haus hat. Also wir werden in unserer Dauerausstellung zeigen auch, wie künstliche Intelligenz funktioniert, was dahinter steht, was Algorithmen sind. Wir werden auch zeigen, wie die sozusagen sich weiterentwickeln könnten. Also wir werden sozusagen auf Zukunftsszenarien eingehen. Wir werden dann praktische Anwendungen in unserem Zukunftslabor zeigen. Da werden wir halt zeigen, wie kann eine künstliche Intelligenz teilweise auch in einem spielerischen Kontext funktionieren. Da gibt es vielleicht dann auch mal ein Exponat, das mit künstlicher Intelligenz komponiert, wo sozusagen man sehen kann, wie eine solche Maschine auch tatsächlich arbeitet. Wir werden über künstliche Intelligenz in unserem Forum sprechen. Das heißt, wir werden Wissenschaftler, wir werden Vertreter aus der Industrie, wir werden Politiker, wir werden aber auch Menschen, die sich mit ethischen Fragen beschäftigen, zusammenbringen. Und wir werden wahrscheinlich auch künstlerische Auseinandersetzungen mit künstlicher Intelligenz haben, also auch Stücke, die sich dann damit beschäftigen oder das sogar einbauen. Also insofern werden wir das Thema durch alle Dimensionen durchziehen, die wir an diesem Haus zu bieten haben.
Also gibt es einerseits Ausstellungsfläche, Sie haben es gesagt, das ist ein Museum der Zukunft, wie auch immer man das im Einzelnen gestaltet. Und das andere sind dann Kongresse, Symposien, Veranstaltungen, Vorlesungen, Diskussionen.
Genau. Ja, also wir, das Haus ist auch so aufgebaut, dass es aus ganz unterschiedlichen Ebenen besteht. Also wir haben eine sehr große Ausstellungsfläche, rund 3000 Quadratmeter. Das ist schon relativ viel. Wir haben aber auch Veranstaltungsräume, die eben genau für diesen Zweck auch gebaut wurden. Wir haben eine ganze Etage auch für unser Zukunftslab oder für unser Futurium-Lab. Also entsprechend, ja, wird für jede dieser Programmsäulen auch genügend Raum sein.
Klingt ziemlich ambitioniert, Herr Brandt. Ich hatte gesagt, initiiert hat das Projekt das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Stellt sich die Frage, wer bezahlt's?
Ja, es ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Das Futurium wird insgesamt von 15 Gesellschaftern getragen. In der Tat, der Bund, die Bundesrepublik Deutschland, vertreten dann durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die trägt den Löwenanteil. Und dann gibt es 14 weitere Gesellschafter, große Wissenschaftsorganisationen, Max Planck, Leibniz, Fraunhofer, Helmholtz, um nur einige zu nennen, und auch einige große Unternehmen, Unternehmensstiftungen, die einen Forschungsbezug aufweisen. All die tragen dann zusammen zu dem Budget bei.
Das Futurium, lassen Sie uns mal über das Gebäude sprechen, Herr Brandt. Die Architektur, eigentlich wird ja Architektur von innen nach außen gedacht. Erst muss man wissen, was man in dem Gebäude machen will, wie viel Platz man benötigt, was in den Räumen stattfinden soll. Und daraus ergibt sich ja dann der Grundriss und daraus ergibt sich dann auch eine Fassade. Beim rekonstruierten Stadtschloss hier in Berlin, auch ein paar Meter nur entfernt, ist es ja genau andersrum gegangen. Da hat man erst gesagt, ja, wir wollen die historische Fassade, wir wollen den Grundriss und überlegt euch mal, was ihr da reinmacht. Und entsprechend problematisch sind jetzt diese Schlagzeilen. Aber wir sprechen ja nicht über das Schloss, wir sprechen über das Futurium. Die Architektur von innen nach außen gedacht, wie greift das in dem Gebäude ineinander?
Ja, das Gute ist, dass die Architekten Richter Musikowski, ein junges Architekturbüro, von vornherein sehr flexibel gedacht haben, gesagt haben, sie wollen Räume schaffen, die man dann eben mit Zukunftsbeschäftigung, Zukunftsauseinandersetzung füllen kann. Insofern müssen wir da jetzt keine großen Widerstände überwinden oder gegen das Gebäude arbeiten. Das ist eben eine ganz große Ausstellungsetage, auch mit mit tollen Ausblicken in beide Richtungen, sowohl in Richtung Bundestag, Reichstagsgebäude, als auch in die andere Richtung, in Richtung Charité, Stadtbahn. Ganz große Hallen, die auch schon bei Architekturfans da ja auch große Begeisterung hervorgerufen haben. Dann haben wir eben diese Etage im Erdgeschoss, die sich eher dem Veranstaltungsbereich widmen wird, mit flexiblen Veranstaltungsräumen. Die kann man dann auch wieder neu schneiden, neu teilen. Das sind eben ganz flexible Formen. Da ist dann auch das Restaurant, auch andere Servicebereiche sind dann drin. Und schließlich das Untergeschoss mit dem Futurium Lab, wo wir dann eben den Experimentier- und Mitmachraum haben. Und es gibt auch noch einen sogenannten Skywalk, also eine Art Dachterrasse, wo man dann auch noch einen tollen Blick über Berlin genießt. Also man kann schon mit dem Gebäude ganz gut arbeiten. Und es hat, wir haben ja auch schon mal ein, zwei Pre-Openings gemacht, um den Leuten das Gebäude zu zeigen. Und da kam das doch sehr gut an.
Und von außen eine sehr technizistische Fassade. Es spiegelt ein bisschen, sieht so ein bisschen nach Sonnenkollektoren aus und sehr streng geometrisch eigentlich. Ja, wie ein Quarz, wie ein großer, etwas verschachtelter Quarz.
Ja, das ist auch ein Stück weit die Idee der Architekten gewesen, dass fast wie so ein UFO oder wie ein Raumschiff, was sich sozusagen dort im Regierungsviertel niedergesetzt hat, zu zeigen. Und es ist, wenn man sich mal die Architektur rundherum anguckt, schon ein Solitär. Also es ist schon eine ungewöhnliche Formensprache und insofern passt das auch gut zu unserem Haus.
Stefan Brandt, gleich werden wir darüber sprechen, wie Sie vom Musikwissenschaftler zum Kultur- und Wissenschaftsmanager geworden sind. Doch zunächst eine Musik, die Sie ausgewählt haben. Der vierte Satz Urlicht aus der zweiten Sinfonie von Gustav Mahler, eine Aufnahme mit dem Konzertgebauorchester Amsterdam unter der Leitung von Ricardo Chailly. Und die Mezzosopran-Partie, die singt Petra Lang. Warum haben Sie dieses Stück gewählt mit genau diesen Interpreten?
Ja, grundsätzlich ist Mahler für mich ein ganz wichtiger Komponist. Ich finde, das ist einer der ungewöhnlichsten Komponisten der Musikgeschichte. Eben auch ein Solitär, der ganz vieles zusammengezogen hat an Einflüssen und an Inspiration. Ein Stück weit ist das auch Zukunftsmusik für seine Zeit gewesen, die er geschrieben hat. Hat viele auch vor den Kopf gestoßen. Und in dieser riesigen Sinfonik, auch die zweite Sinfonie ist ja eine gigantische Sinfonie, auch mit einem großen Schlusssatz, großen Schlusschor, da ist dieses Urlicht ein ganz intimer Moment und bringt sozusagen die Stürme, die davor und danach sozusagen wüten, auch mal ein Stück weit wieder ja, auf den Boden zurück. Und insofern ist mir dieses Stück wichtig, die Interpretation. Ich finde, Chailly ist einer der großen Malerinterpreten und das merkt man dieser Aufnahme auch an. Eben nicht theatralisch, sondern ja sehr verinnerlicht interpretiert und deshalb habe ich sie mir ausgesucht.
Musik von Gustav Mahler, ein Orchesterlied als Teil der zweiten Sinfonie, Urlicht aus des Knaben Wunderhorn. Der Mensch liegt in größter Not, der Mensch liegt in größter Pein. Je lieber möchte ich im Himmel sein, ich bin von Gott und will wieder zu Gott, hat die Mezzosopranistin gesungen. Petra Lang, sie wurde begleitet, wenn man so will, vom Konzertgebäudeorchester Amsterdam unter der Leitung von Ricardo Chailly. H2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit dem Kultur- und Wissenschaftsmanager Stefan Brandt. Gastgeber ist Eckhard Röhlke. Herr Brandt, Sie wurden 1976 in Weimar geboren und haben früh mit dem Musizieren begonnen. Mit 6 Jahren, glaube ich, haben Sie begonnen, Geige zu spielen. Lag das an Ihrem Elternhaus, an Ihren Eltern?
Gar nicht so sehr. Also meine Eltern sind wahnsinnig musikinteressiert, aber es war, glaube ich, schon ein eigener Wunsch. Ich glaube, dass mein Großvater zu Hause immer eine Geige liegen hatte. Er hat selber auch hobbymäßig Geige gespielt und hat die auch irgendwie über den Krieg gerettet, diese Geige, mit einigen Einritzungen aus dieser Zeit noch versehen. Und das hat mich irgendwie immer fasziniert und deshalb wollte ich, ja, ich glaube, ich wollte wirklich einfach Geige lernen.
Und hat noch immer schon Interesse daran aufzutreten, also vorzuspielen?
Beim Geigen war das noch nicht so. Es wurde dann später mehr, als ich tatsächlich auch auf Gesang übergewechselt bin. Und da habe ich dann in der Tat ja, das Auftreten auch durchaus genossen. Ja.
Die menschliche Stimme, was hat Sie daran gereizt? Also warum dieses Übertreten von der Geige, vom Instrument, vom Bogen zur Stimme, zum Atmen?
Es war so ein ganz natürlicher Prozess. Ich habe für einen Kinderchor vorgesungen im Nationaltheater Weimar damals und die hatten zufällig genau zu der Zeit eine zeitgenössische Opern-Uraufführung, die wundersame Schustersfrau von Udo Zimmermann. Und da war eine Knabenpartie zu besetzen und dann haben die mich quasi von diesem Vorsingen für den Chor weg eben für diese Rolle gecastet und da habe ich dann Blut geleckt. Das war gar nicht so sehr mein Zutun, das war tatsächlich ein Zufall.
Aber natürlich unterstützt vom Elternhaus. Ich meine, sonst ginge das natürlich nicht. Man muss ja da schon ein bisschen Freiräume sich schaffen irgendwie.
Ja, da haben mich meine Eltern immer sehr unterstützt. Diese Freiräume eben auch trotz DDR, die ja nun mit Freiräumen nicht so großzügig war, zu unterstützen. Da haben sie mir immer sehr geholfen und waren eben selber auch musikbegeistert, haben mich auch immer mal in Konzerte mitgenommen. Und so war das eigentlich eine ganz natürliche Sache für mich.
1976 geboren, Herr Brandt, 1989 der Mauerfall. Und da waren Sie dann 13 Jahre alt. Wie haben Sie diese Zeit, die ist ja wahnsinnig gewesen für DDR-Bürger, für alle Deutschen natürlich, wie haben Sie das erlebt?
Ja, wie im Rausch, aber auch eben fast surreal oder irreal. Bei mir kam noch eine persönliche Komponente dazu. Ich war in der Zeit auch mehr oder weniger durch Zufall ausgesucht worden für eine weitere zeitgenössische Opernaufführung, nämlich die Gebeine Danton's von Friedrich Schenker und Karl Mickel. Also ganz verrücktes Zeug, würde man selbst heute noch sagen. Uraufführung Anfang Oktober hier in Berlin im Französischen Kulturzentrum. Es war anlässlich der Französischen Revolution, des 200-Jahr-Jubiläums, eine Auseinandersetzung mit Dantons Tod von Büchner und einem Weiterdenken eigentlich, was wird aus Revolution, was wird aus Revolutionären. Das war eine Abrechnung mit der DDR, aber gleichzeitig auch schon so ein Ausblick, was könnte danach kommen. All das aber noch vor dem Fall der Mauer und sogar noch vor dem 40. Jahrestag der DDR. Also in Berlin, dieser fast dann schon hochkasernierten Stadt mit ganz vielen Polizisten überall. Und es war eine ganz verrückte Geschichte. Also das ist sozusagen der eine Fixpunkt, diese ganz merkwürdige Aufführung. Und dann, ja, fast, ich glaube, 5 Wochen später nur dann der Mauerfall. Also diese Spanne von dort bis eben zum 9. November, wenn man sich das auch rückwirkend anschaut, das war natürlich Wahnsinn, was da in kürzester Zeit für Veränderungen vollzogen wurden.
Und das haben Sie auch als Teenager natürlich mitbekommen, ganz unmittelbar.
Ja, ich würde auch sagen, wir in meinem Umfeld, wir waren schon auch ziemlich politisiert, teilweise zwangspolitisiert natürlich durch den Staat. Der hat uns ja auch ständig irgendwelche Feiertage und politische Themen auch aufgedrückt. Gleichzeitig aber auch immer wieder diese Auseinandersetzung, natürlich auch übers Westfernsehen, damit dass die DDR eben größte Probleme hatte, auch das Gefühl schon, auch für diese Unfreiheit. Und dann eben dieses, ja, fast diese Explosion der Entwicklung im Herbst 1989, das hat mich schon sehr geprägt.
Ist denn in dieser Zeit auch schon der Entschluss gereift, Musik zu studieren, also die Musik zum Beruf zu machen?
Das war schon in der Zeit. Also ich hatte das dann vor, tatsächlich mich stärker mit Musik auseinanderzusetzen. Doch, auf jeden Fall.
Und Sie haben dann studiert, erst in Detmold und dann in Basel, unter anderem auch an der Schola Cantorum Basiliensis. Und da haben Sie sich dann intensiv mit alter Musik auch auseinandergesetzt. Also einerseits als junger Mann, als Jüngling neue Musik gemacht und dann plötzlich die ganz alte Musik. Warum das?
Das ging dann über meine Stimme. Ich war mal eine Zeit lang sozusagen auf dem Trip, Countertenor werden zu wollen. Das habe ich dann später nicht mehr fortgesetzt. Aber als ich nach Basel gegangen bin, war das auf jeden Fall noch bei mir drin. Und über diese Countertenor-Schiene bin ich dann auch sehr stark in Richtung alte Musik gekommen und habe dann auch wirklich Händel, seine Zeitgenossen, dann aber auch noch die Musik vorher, Mittelalter. Das habe ich dann alles in Basel kennengelernt. Ich hatte gar kein Gefühl dafür, dass es vor Bach und Händel noch Musik gab, und das habe ich dann in Basel wirklich gelernt, diese unglaublich reiche Musikgeschichte, die mir damals jedenfalls noch kein Begriff war.
Parallel zum Musizieren, zum Musikstudium haben Sie aber auch sich immer schon für die Wissenschaft interessiert, also auch Musikwissenschaften studiert und dann sogar eine Doktorarbeit geschrieben, was heißt sogar, also das Musikwissenschaftsstudium mit einem Doktor abgeschlossen. Und zwar haben Sie sich beschäftigt mit einem Barockkomponisten und seiner Oper oder seinen Opern, Nicola Porpora. Was ist das für ein Komponist? Warum gerade dieses Werk oder diese Zeit, diese Ecke?
Ja, das kam auch noch über meine letztlich sängerische Ausrichtung, über dieses Countertenor. Die Countertenöre, die haben ja ein Repertoire aufgegriffen, was im Barock durch Kastraten übernommen wurde. Diese barbarische Methode, Männer sozusagen weiter hochsingen zu lassen, die aber damals durchaus auch religiöse Hintergründe hatte, also ganz breit, das ist ja ein spannendes Thema auch. Porpora war der Komponist, der italienische Komponist für die großen Kastratenrollen, hat auch Kastraten ausgebildet, also hat wirklich auch mit den Großen der Zeit zusammengearbeitet, für sie geschrieben und hat, wie ich dann durch meine Beschäftigung mit ihm festgestellt habe, hat er dann eben auch teilweise dieselben Texte oder Libretti vertont wie Händel. Und deshalb bietet sich da auch der Vergleich an. Man kann eben sehen, auch die stilistische Vielfalt in dieser Zeit. Das ist so letztlich das Thema auch meiner Dissertation, wie sich ein Porpora stilistisch vom Händel unterscheidet und was es damals eben für Stilrichtungen gab.
Stefan Brandt, der Sänger, Stefan Brandt, der Musikwissenschaftler, der Doktor der Philosophie. Gab es da damals auch schon Stefan Brandt, den Organisator, der gerne irgendwie Dinge zusammenführt, der irgendwie irgendwas auf die Beine stellt?
Das entwickelte sich dann, als ich mich eben mit der Dissertation beschäftigte. Hatte ich ein bisschen Zeit noch und habe dann das Material, was ich bei der DIS erschlossen hatte, versucht zur Aufführung zu bringen. Und dann habe dort in Basel ein kleines Barockensemble gegründet mit dem Titel Pasticcio Renano, also rheinisches Pasticcio. Nimmt Bezug auf eine bekannte Opernform der Zeit, der Barockzeit, ein Pasticcio, die Pastete, wo man ganz unterschiedliche Stücke auch aus unterschiedlichen Werken zu einer neuen Pastete eben zusammengerührt hat, zusammengemischt hat. Und wir haben eben auch beispielsweise den Opernstoff der Ariadne, also die Oper Arianna, die es sowohl von Händel als auch von Porpora als auch noch von einigen anderen Komponisten der Zeit gibt. Die haben wir dann unter anderem in Basel aufgeführt mit unserem kleinen Opernensemble.
Eine weitere Musik wollen wir hören, Herr Brandt. Sie haben ausgesucht ein wunderschönes Duett zwischen Poppea und Nerone. Und mit dieser Arie endet Claudio Monteverdis Krönung der Poppea. Was fasziniert Sie an dieser Musik und an dieser Aufnahme?
Die Musik von Monteverdi ist natürlich in ihrer Zeit schon nochmal was ganz Besonderes. In dieser Durchdringung, auch in der philosophischen Durchdringung seitens des Komponisten, auch in ihrer Rätselhaftigkeit, ich meine, die Krönung der Poppea in Coronazione di Poppea ist ein Werk, bei dem gar nicht 100% klar ist, ob wirklich alles von Monteverdi stammt. Auch bei diesem Duett gibt es unter Umständen viele Väter, kompositorische Väter, das kann man nicht genau nachweisen. Es gibt also verschiedene, auch Libretti und auch Fassungen, in denen ist das mal drin, mal ist es nicht drin und man findet es aber auch wieder in anderen Stücken, also man kann es nicht genau sagen. Letztlich finde ich die Poppea dadurch auch spannend, dass sie ja auch völlig amoralisch eigentlich ist. Es wird ja letztlich Ehebruch gefeiert. Nero, einer der grausamen Herrscher der Zeit, der auch letztlich alle Konkurrenten mehr oder weniger dann ums Eck gebracht hat.
Und dazu eine wunderschöne Musik.
Und eine wunderschöne Musik, eben hier gesungen mit Nuria Rial, Philipp Jaruski, Nuria Rial. Eine Sängerin, die zu der Zeit auch in Basel studiert hat, wo ich da war, an die ich mich noch ganz gut erinnern kann. Also insofern auch ein kleiner persönlicher Bezug.
Sind zwei Liebende, ja, wirklich glücklich, wirklich selig. Eine wahnsinnig schöne Musik, dieses Duett aus der Oper Die Krönung der Poppea von Claudio Monteverdi mit Nuria Rial und Philipp Jaruski und dem Ensemble L'Arpeggiata unter der Leitung von Christina Pluha. H2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit dem Kultur- und Wissenschaftsmanager Stefan Brandt, Gastgeber ist Eckhard Rölke. Herr Brandt, wir haben über die Musik gesprochen, über ihren musikalischen Werdegang, vom promovierten Musikwissenschaftler und Sänger zum erfolgreichen Kulturmanager, der in Berlin das Futurium eröffnen wird. Wie sind Sie in die Welt der Bilanzen und unternehmerischen Strategien eingestiegen?
Ja, es wiederholt sich auch ein bisschen. Es war auch da wieder eher Zufall, sicher auch inneres Bedürfnis, noch etwas anderes zu machen als das, was ich studiert hatte. Ich habe das Gefühl bekommen, dass jetzt so die reine künstlerische Laufbahn vielleicht nicht das Richtige für mich ist. Ich hatte auch das Gefühl, dass andere, was stimmliche Fähigkeiten angeht, beispielsweise doch besser waren. Und das war dann auch der Versuch zumindest einer ehrlichen Selbsteinschätzung. Dann eben auch die Auseinandersetzung mit der Musikwissenschaft, die ich spannend fand. Aber ich suchte etwas, wo ich doch aktiver im Leben sein kann, wo ich Dinge ein Stück weit mehr auch selber beeinflussen kann, Dinge auch verändern kann. Und da kam ich dann über ein paar Zufälle eben auch mal in ein Praktikum einer großen Unternehmensberatung. Die haben in der Zeit, ich weiß nicht, wie es heute ist, schon auch mal nach fachfremden Leuten gesucht.
Also Quereinsteiger.
Quereinsteiger, nicht nur BWLer und Volkswirtschaftler, sondern eben auch Leute, die einen anderen Horizont mitbringen. Und ja, das hat mir gefallen, denen hat es auch irgendwie gefallen. Und dann habe ich mich entschlossen, mal ein paar Jährchen Unternehmensberatung zu machen.
Und wo haben Sie das gemacht?
Ich war in Wien und war bei der Firma McKinsey, die ja in verschiedenen Kontexten immer auch in aller Munde ist. Ich habe wahnsinnig viel gelernt in der Zeit, habe mich auch mit Bereichen beschäftigt, an die ich vorher nie gedacht habe. Also Gesundheitswesen war ein ganz großer Schwerpunkt, wo ich mich dann in den Jahren, es waren ja am Ende dann doch rund 7 Jahre, dann da auch intensiver eingearbeitet habe. Und so die ganze Herangehensweise, Analytik von Problemen, Probleme dann auch in eine Prozessschiene zu bringen und einen Prozess zu strukturieren, um aus einer Analyse dann auch zu einem Ergebnis oder einem Projektergebnis, das umsetzbar ist, zu kommen. Das war ein wichtiger Lerneffekt dieser Zeit.
Also unternehmerische Strategien.
Unternehmerische Strategien. Mir war es immer wichtig, aber Dinge zu finden, die auch umsetzbar sind in der jeweiligen Organisation. Ich glaube, das ist mindestens genauso wichtig wie der hoffentlich gute Gedanke hinter einem Konzept, dass man überlegt, kann ich den mit den vorhandenen Möglichkeiten und in dem vorhandenen Zeitrahmen, den ich habe, auch wirklich umsetzen.
Herr Brandt, 2012 sind Sie Geschäftsführer und Vorstand der Hamburger Kunsthalle geworden. Und da haben Sie, wenn man so will, eine ziemlich große Baustelle betreten. Die Kunsthalle musste nämlich saniert werden. Welchen Herausforderungen standen Sie da gegenüber?
Ja, es war in der Tat nicht viel Zeit. Also es kam kurz nachdem ich angefangen habe, über mich dieses Umbauprojekt. Da gab es dann auch Spendengelder, die zur Verfügung standen und die man dort einsetzen konnte. In wenigen Monaten musste man da so ein Konzept zusammenzimmern, wie dieser Umgestaltung funktionieren kann. Es war auch wichtig, Veränderungen auch in den Strategien der Kommunikation, des Marketings herbeizuführen, um eben auch mehr Leute anzuziehen, ans Haus zu binden. Und das haben wir dann gleich verbunden mit der Bausituation. Da haben wir dann eine Kampagne gefahren, die hieß weiter offen, um die Leute sozusagen auch, um ihnen zu signalisieren, das Haus ist weiter geöffnet, trotz des Umbaus, aber es wird danach natürlich auch nochmal was anderes kommen. Und genau das haben wir gemacht.
Also im Gespräch bleiben.
Im Gespräch bleiben. Und dadurch waren die Besucherzahlen auch während des Umbaus, wo teilweise nur noch ein Drittel des großen Gebäudekomplexes Hamburger Kunsthalle geöffnet war, die waren dann erstaunlich gut. Da haben wir fast keine Besucher verloren. Und dann 2016 natürlich die große Eröffnung mit rund 560.000 Besucherinnen und Besuchern. Das war natürlich ein absolutes Highlight.
Diese Zahl steht auch auf meinem Manuskript hier. 562.000 Besucher im Jahr 2016. Das ist eine sehr gute Zahl. Ist das die Kennzahl auch für Erfolg?
Nein, ich glaube, Erfolg kann man, also das sind eher Dinge, die das noch mit stützen, dass man sagt, man hat da auch Zahlen erreicht. Ich glaube, wir sollten nicht zu viel auf irgendwelche Benchmarks und Richtwerte setzen, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass eine Institution das, was sie selber als Potenzial definiert, dass sie das tatsächlich auch ausschöpft. Und das können 50.000 sein, das können 100.000 sein, das können auch 600.000 sein. Das hängt ein bisschen davon ab, was man plant und was man dem Haus auch dann zutraut, was man selber auch will. Und wir haben damals geglaubt, dass das Haus mehr schaffen kann. Es waren vorher immer so um die 300.000 Besucher. Und das ist dann in dem Fall auch gelungen.
Ich glaube, wir könnten, Herr Brandt, allein über das Thema Kunsthalle Hamburg noch eine halbe Stunde, eine Stunde reden, auch über die Kulturpolitik in der Hansestadt. Aber erstens sind wir hier in Berlin, wir zeichnen dieses Gespräch auf. Ausgestrahlt wird es in Hessen. Aber ein Punkt ist mir dann doch noch wichtig, auch dieses Engagement in der Kunsthalle. Da haben Sie auch immer schon, glaube ich, interdisziplinär gearbeitet. Sie haben immer Beiboote, so haben Sie es, glaube ich, mal genannt, Beiboote zum eigentlichen Programm gemacht. Also auch da wieder das Interesse, sich nicht nur zu begrenzen, sondern zu öffnen.
Ja, ich glaube, es ist wirklich auch in der heutigen Zeit sehr wichtig, weil wir haben eigentlich viele übergreifende Fragestellungen, Probleme, Herausforderungen, tendieren aber häufig dazu, uns wirklich einzugraben in unserem Spezialistenwissen. Es ist ganz wichtig, glaube ich, da immer wieder Brücken zu schlagen. Das gilt auch für einen Kulturbetrieb. Es ist natürlich wichtig, als Ausstellungshaus tolle Ausstellungen zu machen. Das steht außer Frage. Aber ich glaube, so ein Haus eben wie die Kunsthalle, aber auch wie andere Häuser, hat eben auch das Potenzial, interdisziplinär zu arbeiten. Und das haben wir versucht. Wir haben ein Art Lab aufgebaut, haben mit dem Radialsystem Berlin zusammengearbeitet, haben geschaut, kann man nicht auch Ausstellungen in Klang überführen, kann man nicht auch Musik ausstellen, haben also sozusagen vice versa versucht, an Formaten zu arbeiten, auch das Konzert zu lockern in Richtung einer Ausstellung, also sozusagen in beide Richtungen zu gehen. Und das haben wir dann eben auch gemacht mit dem Projekt Außen-Innen 2016 mit dem Radialsystem, das sicherlich ungewöhnlich, aber wirklich auch sehr spannend war.
Zeit für eine weitere Musik, die Sie ausgewählt haben, Herr Brandt. Das Finale aus der 15. Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch. Was ist das Besondere an diesem Stück? Warum haben Sie es gewählt?
Ich glaube, dass Schostakowitsch einer der wichtigsten Komponisten des 20. Jahrhunderts ist, der unglaublich viele Einflüsse, auch teilweise negative Einflüsse verarbeitet, überlebt, auch kreativ in sein Werk dann auch eingearbeitet hat. Und dass diese Sinfonie nochmal was ganz Besonderes ist, dass ein Komponist am Ende seines Lebens Techniken aufnimmt, die für ihn jedenfalls ein absolutes Neuland bedeuten. Also wir haben hier 12-Ton-Musik, die er vorher kaum verwendet hat. Auch teilweise aus politischen Gründen durfte er das nicht. Hat Hirota das gemacht. Und kombiniert es gleichzeitig aber auch mit Zitaten aus der Musikgeschichte. Es geht dann in einen fast gespenstischen Schlusssatz über, von dem wir jetzt ja auch das Ende hören. Da hat Kurt Sanderling mal gesagt, ja, das klingt wie eine Intensivstation, auf der die lebenserhaltenden Geräte nach und nach ausgehen. Also ein Verlöschen, musikalisch umgesetzt und gleichzeitig aber auch ein nach vorne weisen, in die Zukunft weisen, über das hinausweisen, was er selber die Jahre vorher gemacht hat. Ich finde das ein faszinierendes Resümee am Ende eines Komponistenlebens.
Und das werden wir jetzt hören. Und wir werden auch hören, dass es ja Musik von Richard Wagner geben wird. Damit geht dieser Ausschnitt jetzt los. Und zwar das Todesverkündigungsmotiv aus der Walküre. Dann kombiniert mit auch nochmal Wagner, Tristan und Isolde, der Anfang dieses berühmten Motivs. Das Ganze jetzt dirigiert von Jewgeni Mrawinski und gespielt von den Leningrader Philharmonikern. Der letzte Teil aus dem letzten Satz der 15. Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch. Solche Klänge am Ende eines langen kompositorischen Lebens. Die 15. Sinfonie, das Ende dieser Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch mit den Leningrader Philharmonikern unter der Leitung von Jewgeni Mrawinski. H2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit Stefan Brandt, dem Direktor des Futuriums in Berlin. Gastgeber ist Eckhard Röhlke. Herr Brandt, am Anfang unserer Sendung haben wir über die Zukunft gesprochen, die im Futurium erforscht, diskutiert wird. Jenes Haus, jenes Projekt, das in Berlin wenige Meter vom Hauptbahnhof entfernt in sehr zentraler Lage direkt an der Spree eröffnet wird. Lassen Sie uns jetzt noch mal etwas allgemeiner über die Zukunft sprechen. Sie haben Familie, 2 Kinder. Klar, dass man als Eltern das Wohl der Kinder vor Augen hat. Sie sorgen für ihre Zukunft. Sorgen Sie sich auch um die Zukunft Ihrer Kinder?
Auf jeden Fall. Also das ist schon ein Gedanke, der, seit ich Kinder habe, viel stärker geworden ist. Was wird kommen und was hinterlassen wir unseren Kindern? Da spielt das Thema Klimawandel eine ganz wichtige Rolle, aber auch das Thema, wie können wir freiheitlich weiterleben, eine freiheitliche Gesellschaftsordnung erhalten und dennoch die großen Herausforderungen angehen. Das ist der große Widerspruch. Demokratisch, weil wir haben natürlich individuelle Vorstellungen. Jeder hat seine Wünsche und auch berechtigten Vorstellungen, möchte seinen Anteil auch haben am Leben. Gleichzeitig geht es aber auch an der einen oder anderen Stelle um Verzicht. Und wie schaffen wir diese Prozesse zu moderieren, so dass wir uns nicht am Ende alle die Köpfe einschlagen. Das ist die große Herausforderung und das, klar, macht mir auch Sorgen. Und deshalb bin ich auch umso froher, dass ich die Chance habe, im Futurium zumindest ein bisschen dazu beizutragen, solche Prozesse zu moderieren.
Und damit kommen wir eigentlich auch ganz direkt zu Greta Thunberg, die schwedische Schülerin, die jeden Freitag für ihre Zukunft demonstriert und sogar zum Weltwirtschaftsforum nach Davos eingeladen wurde, Fridays for Future. Diese wöchentlichen Demonstrationen von Schülerinnen und Schülern auch in Deutschland. Würden Sie das tolerieren, wenn Ihre Kinder die Schule schwänzen und demonstrieren gehen?
Ich glaube, es hängt in der Tat davon ab, welche Begründungen sie liefern würden und wie sie erklären, warum das zu Schulzeiten wichtiger und notwendiger ist, als wenn man das beispielsweise außerhalb der Schulzeiten macht. Das kann man diskutieren. Ich finde aber den Schritt von Greta Thunberg auf jeden Fall beachtenswert, weil sie etwas geschafft hat, was man durch Gesetzeswerke nur ganz schwer umsetzen kann. Sie hat nämlich eine allgemeine Sensibilisierung, gerade in jüngeren Schichten, für das Thema Klimawandel geschafft. Ich habe von Schulen jetzt hier in Berlin gehört, die sich schon darüber unterhalten oder selber auch Richtlinien gegeben haben, dass sie künftig Klassenreisen ökologisch vertretbarer machen wollen, dass sie nicht mehr fliegen wollen, sondern mit der Bahn fahren. Also da ist schon eine Entwicklung da, die dann wirklich im Leben der Menschen ansetzt. Und das würde ich schon als Verdienst von Greta Thunberg, von anderen auch sehen, die es geschafft haben, so ein Thema in unseren Alltag wirklich hineinzubringen. Man kann auch zu diesem Schulstreik sehr wohl auch unterschiedlicher Meinung sein. Ich glaube, man sollte das auch dürfen. Das ist auch ein Teil freiheitlicher Gesellschaften, dass man eben keine vorgegebene Meinung hat, auch zu so wichtigen Fragen wie Klimawandel nicht. Und dass man dann eben die Argumente austauscht. Aber da würde man dann vielleicht auch gegenseitig bemerken, dass man vielleicht auch einen Weg finden kann, sich auf ein handlungsfähiges Konzept zu einigen.
Zum Finale wollen wir eine Musik von Ludwig van Beethoven hören, ein Klassiker des Violinkonzerts, der letzte Satz daraus, mit Isabel Faust, dem Orchestra Mozart unter der Leitung von Claudio Abbado. Herr Brandt, auch dazu ein Satz. Warum diese Musik, warum dieser in Anführungsstrichen Rausschmeißer?
Eine meiner ersten Konzerterfahrungen, ich glaube, es war 1988, Gewandhaus. Meine Eltern hatten mich aus Weimar mit nach Leipzig genommen und es kam überraschend nicht der Solist, der vorgesehen war, sondern es trat Ann-Sophie Mutter auf mit Kurt Masur. Die war kurzfristig da irgendwie in das Konzert reingekommen und es war ein tolles Erlebnis, auch wie sie dieses Rondo gespielt hat, mit welcher Wucht und ja, mit welchem Drive, mit welchem Werf. Und nach dem Konzert sind wir ihr dann zufällig auch noch beim Abendessen in irgendeinem Restaurant begegnet. Das war so meine erste Begegnung mit einem westlichen Musiker oder einer westlichen Musikerin. Und das ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben, dass auch diese menschliche Komponente. Und da dachte ich, ja, es wäre vielleicht ein schönes Schlusswort, weil es nochmal so die Brücke zurückschlägt, ja, inzwischen schon rund 30 Jahre zurück in die Zeit, als ich mit der Musik gerade angefangen habe.
H2 Kultur Doppelkopf heute mit Stefan Brandt, Musikwissenschaftler, Kultur- und Wissenschaftsmanager und Direktor des Futuriums in Berlin. Gastgeber war Eckhard Röhlke. Herr Brandt, Dankeschön.
Das war HR2 Kultur Doppelkopf. Aus urheberrechtlichen Gründen müssen wir Musiktitel in unserem Podcast-Angebot ausblenden. Weitere Sendungen, die Sie jederzeit hören können, finden Sie auf hr2.de.